Samyutta Nikaya, Salayatana Samyutta, 35, 206, 6 Tiere. Gleich wie, ihr Mönche, wenn da ein Mann mit verwundeten Gliedern, mit eitrigen Gliedern einen sumpfigen Dschungel betreten würde, die scharfen Gräser und Dornen würden in seine Füße eindringen und die wunden und eitrigen Glieder würden zerkratzt werden. So würde der Mann, ihr Mönche, dadurch bedingt immer noch mehr Schmerzen und Trübsal erfahren. Ebenso nun auch, ihr Mönche, erfährt irgendein Mönch in Dorf oder Wald Tadel. So wie hier dieser Ehrwürdige handelt, so wie er wandelt, so ist er eine Unreinheit für das Dorf, ein Dorn. Nachdem er gemerkt hat, so bin ich ein Dorn, muss er Sinneszügelung und Nicht-Sinneszügelung kennen. Wie nun, ihr Mönche, ist ein Nicht-Gezügelter? Hat da, ihr Mönche, ein Mönch mit dem Auge eine Form erblickt, mit dem Ohr einen Ton gehört, mit der Nase einen Duft gerochen, mit der Zunge einen Saft geschmeckt, mit dem Körper einen Gegenstand getastet, mit dem Geiste ein Ding gedacht, so ist er vom Lieben angezogen und vom Unlieben abgestoßen. Die Achtsamkeit auf den Körper nicht gegenwärtig habend, verweilt er beschränkten Gemüts und er versteht nicht wirklichkeitsgemäß jene Gemütserlösung, Weisheitserlösung, wo die aufgestiegenen bösen, unheilsamen Dinge restlos aufgelöst werden. Gleich wie, ihr Mönche, wenn da ein Mann 6 Tiere ergriffen hätte, aus unterschiedlichen Gegenden und mit unterschiedlichen Wohngewöhnungen, und er würde sie mit einem kräftigen Tau festbinden. Nachdem er eine Schlange ergriffen hätte, würde er sie mit einem kräftigen Tau festbinden. Nachdem er einen Alligator ergriffen hätte, würde er ihn mit einem kräftigen Tau festbinden. Nachdem er einen Vogel ergriffen hätte, würde er ihn mit einem kräftigen Tau festbinden. Nachdem er einen Hund ergriffen hätte, würde er ihn mit einem kräftigen Tau festbinden. Nachdem er einen Schakal ergriffen hätte, würde er ihn mit einem kräftigen Tau festbinden. Nachdem er einen Affen ergriffen hätte, würde er ihn mit einem kräftigen Tau festbinden. Nachdem er sie mit einem kräftigen Tau festgebunden hätte, würde er in der Mitte einen Knoten machen und sie gewähren lassen. Da nun, ihr Mönche, würden diese 6 Tiere aus unterschiedlichen Gegenden und mit unterschiedlichen Wohngewöhnungen nach der je eigenen Gegend der Wohngewöhnung ziehen. Die Schlange würde zum Termitenhaufen ziehen und denken, da will ich hinein. Der Alligator würde zum Wasser ziehen und denken, da will ich hinein. Der Vogel würde in den Luftraum ziehen und denken, da will ich fliegen. Der Hund würde zum Dorfe ziehen und denken, da will ich hinein. Der Schakal würde zum Leichenfeld ziehen und denken, da will ich hinein. Der Affe würde zum Walde ziehen und denken, da will ich hinein. Wenn nun, ihr Mönche, diese 6 Tiere hungrig und müde würden, dann müssten sie dem kräftigsten der Tiere folgen, sich ihm anpassen und seinem Willen sich unterwerfen. Ebenso nun auch, ihr Mönche, wer die auf den Körper gerichtete Achtsamkeit nicht ausgebildet, nicht häufig gepflegt hat, den zieht das Auge zu den lieben Formen und bei den unlieben ist er abgeneigt. Den zieht der Geist zu den lieben Dingen und bei den unlieben ist er abgeneigt. So nun, ihr Mönche, ist einer ein Nicht-Gezügelter. Und wie, ihr Mönche, ist einer ein Gezügelter? Da hat, ihr Mönche, ein Mönch mit dem Auge eine Form gesehen, mit der Zunge einen Saft geschmeckt, mit dem Geiste ein Ding gedacht. dann wird er vom Leben nicht angezogen und beim Unleben nicht abgeneigt. Die Achtsamkeit auf den Körper gegenwärtig haltend, verweilt er unbeschränkten Gemüts und er versteht wirklichkeitsgemäß jene Gemütserlösung, Weisheitserlösung, wo die aufgestiegenen bösen, unheilsamen Dinge sich restlos auflösen. Gleich wie, ihr Mönche, wenn da ein Mann 6 Tiere ergriffen hätte, aus unterschiedlichen Gegenden und mit unterschiedlichen Wohngewöhnungen, und er würde sie mit einem kräftigen Tau festbinden. Nachdem er eine Schlange ergriffen hätte, würde er sie mit einem kräftigen Tau festbinden. Nachdem er einen Alligator ergriffen hätte, würde er ihn mit einem kräftigen Tau festbinden. Nachdem er einen Vogel ergriffen hätte, würde er ihn mit einem kräftigen Tau festbinden. Nachdem er einen Hund ergriffen hätte, würde er ihn mit einem kräftigen Tau festbinden. Nachdem er einen Schakal ergriffen hätte, würde er ihn mit einem kräftigen Tau festbinden. Nachdem er einen Affen ergriffen hätte, würde er ihn mit einem kräftigen Tau festbinden. Nachdem er sie mit einem kräftigen Tau festgebunden hätte, würde er sie an einem kräftigen Pfeiler oder Pfosten anbinden. Da nun, ihr Mönche, würden diese 6 Tiere aus unterschiedlichen Gegenden und mit unterschiedlichen Wohngewöhnungen, je nach der eigenen Gegend der Wohngewöhnung, gezogen werden. Die Schlange würde zum Termitenhaufen ziehen und denken, da will ich hinein. Der Alligator würde zum Wasser ziehen und denken, da will ich hinein. Der Vogel würde zum Luftraum ziehen und denken, da will ich fliegen. Der Hund würde zum Dorfe ziehen und denken, da will ich hinein. Der Schakal würde zum Leichenfeld ziehen und denken, da will ich hinein. Der Affe würde zum Walde ziehen und denken, da will ich hinein. Wenn nun diese 6 Tiere, ihr Mönche, hungrig und müde würden, dann müssten sie am Pfeiler oder Pfosten stehen bleiben oder sich hinsetzen oder hinlegen. Ebenso nun auch, ihr Mönche, wer die auf den Körper gerichtete Achtsamkeit entfaltet und häufig gepflegt hat, den zieht das Auge nicht zu den lieben Formen und bei den unlieben ist er nicht abgeneigt. Er zieht den Geist nicht zu den lieben Dingen und bei den unlieben ist er nicht abgeneigt. So nun, ihr Mönche, ist er ein Gezügelter. An einem kräftigen Pfeiler oder Pfosten gebunden, das ist, ihr Mönche, eine Bezeichnung für die auf den Körper gerichtete Achtsamkeit. Darum, ihr Mönche, habt ihr euch also zu üben. Die auf den Körper gerichtete Achtsamkeit wird von uns entfaltet werden, häufig geübt, zum Fahrzeug gemacht, zur Grundlage gemacht, angewendet, durchgeprüft, durchaus entrichtet werden. So habt ihr euch, ihr Mönche, zu üben. Das ist ein relativ bekanntes und auch ein wunderschönes Gleichnis, wie ich finde, was hier gegeben wird. Und wir fangen mal an vorne. Da geht es ja um einen Mann, der Wunden überall hat, eitrige, fiese, schmerzende Wunden. Okay, und der geht in den, der tritt in einen sumpfigen Dschungel rein. Und da ist dann dieses Kusagras, dieses Schneidende. Das ist so wie, da gibt es hier auch verschiedene Gräser. Wenn man die falsch anfasst, dann schneiden die ein. Und so ein Gras ist hier gemeint. Das ist da auch in diesem sumpfigen Dschungel. Und der läuft da mit seinen offenen, eitrigen Beinen durch diesen Dschungel und schneidet sich halt. Und so würde der Mönch oder der Mann noch mehr Schmerz und Trübsal erfahren. Und Da sind eigentlich alle wir gemeint mit diesem Mann, ne? Mehr oder weniger. Das geht auch, vielleicht spricht der Buddha hier, das möchte ich gar nicht ausschließen, einen speziellen Mönch an, der sich daneben benommen hat oder der seine Sinne nicht beschützt und von dem im Dorf gesagt wird, also der hat ja nicht so, der ist ja wie ein Dorn oder der ist eine Unreinheit für das Dorf, ein Dorn. Dieser Mönch, wenn der so angesprochen ist, ist aber eigentlich jetzt nichts Besonderes. Für einen Mönchen ist er nicht besonders weit entwickelt. Aber so wie wir alle, ist er eigentlich eben ein ganz normaler Kerl, ein Dorn eben. Ne? Und jetzt lese ich ganz kurz aus einem anderen Sutta vor, auch aus dem Salayatana Samyutta. Da geht es auch darum, wie man ein Dorn ist. Und da sagt der Buddha, Regung, ihr Mönche, ist ein Gebrechen, ein Geschwür, ein Dorn. Regung. Was meint er damit? Er meint damit, weil es geht ja da, es steht im Salayatana Samyutta, das heißt, es geht da immer um die sechs Sinne. Das ist dieser Salayatana, Salayatana sind ja die sechs Sinnessphären. Augen, Nase, Mund oder Zunge, Ohren, Körper und der Geist. Das sind die inneren Gebiete. Dann gibt es die Außengebiete, das ist die Form, die man sehen kann, das, was, der Ton, den man hören kann, der Geruch, den man riecht, hier heißt es der Saft, den man schmeckt, aber es sind natürlich nicht nur Säfte, sondern alles, was man schmeckt. Dann das Getastete, das, was man irgendwo am Körper erlebt, tastet, fühlt. Und dann das sich Vorgestellte, das Gedachte. Und dann hat das ja auch dieses Bewusstsein, ne? Dieses Sehbewusstsein, Hörbewusstsein, Riechbewusstsein, Schmeckbewusstsein, Tastbewusstsein, Denkbewusstsein. Und dadurch gibt es dann eben auch, kommt es zu einem Kontakt? Der Sehkontakt, dann habe ich gerade, ich sehe euch, gerochen habe ich eigentlich noch nicht wirklich einen von euch heute, aber wahrscheinlich, wenn meine Sinne sehr geschärft wären oder wir seltener duschten, dann wäre auch das möglich. Dann haben wir heute schon viel geschmeckt. Und viel auch, man bewegt sich und spürt dann die Robe auf dem Körper, das ist dann auch das der Tastsinn. Dann haben wir eben auch das mit dem Denken und dann kommen hier noch 18 Gefühle dazu. 18, weil das sind die sechs Sinne und Gefühl ist dreifach. Aber da müssen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Da gehen wir dann drauf ein, wenn es mehr ums Gefühl geht. Heute wollte ich nur ganz kurz erklären, wie man eben ein Dorn ist. Das heißt, wenn man diese sechs Sinne unbewacht lässt, wenn man diese Regungen, diesen Kontakt zulässt, dann ist man ein, was sagt er hier noch, ist ein Gebrechen, ein Geschwür, ein Dorn. Ziemlich harte Worte, Aber wir sollen uns ja auch ordentlich eben zusammenraufen und darauf aufpassen. Und diese ganzen Dinge, die finden tatsächlich im Körper statt. Hauptsächlich. Und deswegen bezieht der Buddha das hier. Das heißt, die sechs Sinne, die Augen, die Nase und auch das Denkorgan, sagen wir mal, diese ganzen Organe sind ja Körper. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier im Satipatthana Sutta lesen würden, dann sind diese Sinne in der Körperkategorie. Da ist dann auch der Atem, die Atembetrachtung ist in der Körperkategorie, die Betrachtung der Elemente ist in der Körperkategorie, Bewegungen wie Beugen, Strecken, Drehen, das sind die kleinen Bewegungen, die in der Körperkategorie sind. Dann haben wir da die großen Bewegungen, wie Stehen, Gehen, Sitzen oder Liegen, die auch in der Körperkategorie sind. Also, was haben wir da noch? Was habe ich die Betrachtungen der Haare, Körperhaare, Zähne, Haut und diese ganzen Innereien und das alles, die Betrachtungen über die unschönen Dinge, das ist auch alles in der Körperbetrachtung. Und der Buddha sagt hier, wir sollen das machen. Und tatsächlich, wenn wir unsere Sinne, wenn diese Sinne, die wir haben, diese sechs, wenn wir die beobachten, dann müssen die auch zwangsläufig gezügelt werden. Und ganz relativ am Anfang meiner Zeit in der Meditation da in Thailand, da hat dann auch mal zu mir einer von den Lehrern gesagt, close your sense doors. Also schließ deine Sinnentüre. Aber nichts weiter dazu. Ne? Stand ich dann da irgendwie wie so ein Doof. Hatte keine Ahnung, was ich da machen soll. Und dann hat er mich meditieren geschickt. Ne? Dass das aber die Antwort auf meine Frage war, ja, wie schließe ich die denn? Dass er mich da meditieren schickt, das habe ich da gar nicht begriffen. Aber natürlich passiert diese Schließung der Sinnestore durch das Meditieren, durch das sich darauf fokussieren und durch das Gewahrsein. Dann sagt der Buddha hier, die Achtsamkeit auf den Körper nicht gegenwärtig habend verweilt er beschränkten Gemüts und er versteht nicht wirklichkeitsgemäß jene Gemütserlösung, Weisheitserlösung, wo die aufgestiegenen bösen, unheilsamen Dinge restlos aufgelöst werden. Ich mache da oft Witze drüber, zum Beispiel, als die Eva noch da war, weil wir beide, jetzt kann ich bald dieselben Witze mit Martina machen, weil wir beide einen süßen Zahn haben. Und wenn es dann Kuchen gibt, dann kann man eben große Augen machen und sagen, boah. Und das ist auch, für mich ist es eine Art und Weise, mich da auch mit der Nase reinzustupsen und zu sagen, zu sehen, da ist die Gier. Weil ich fühle sie zuerst ganz klein und dann mache ich sie größer, damit ich wirklich auch peinlich berührt bin davon. Ne? Und das ist ganz wichtig, dass man dieses, das ist nämlich genau das. Man versteht es noch nicht, der Wirklichkeit gemäß. Da sieht man was Tolles, wie zum Beispiel einen ganz genialen Pflaumenkuchen. Und es läuft einem schon der war so gut. Ich muss es jetzt mal sagen. Und dann läuft einem wirklich das Wasser schon im Mund zusammen und dann muss man irgendein Mittel finden, diesen Sehsinn, wo sich dann das, der schon auf den Geschmackssinn, wo sich im Geschmackssinn dann schon so eine Vorfreude entwickelt und wo man schon weiß, oh, das wird gut schmecken, da ist schon alles verloren, sozusagen. Da ist es schon längst den Bach runter, ne, mit der Achtsamkeit. Da ist dann mit Gemütserlösung oder Weisheitserlösung ist dann für den Moment nichts mehr. Da kann man sich nur noch irgendwo am Riemen reißen und sagen, gut, manchmal, manche Leute machen dann Witze über sich selbst, andere Leute vergrößern es, andere werden dann ganz strikt und sagen, wenn ich das will, dann nehme ich davon nichts mehr. Was ich jetzt persönlich nicht so einen guten Ansatz finde, weil die Gier, die wird dadurch nicht unterdrückt. Die wird dadurch nicht aufgelöst. Man muss die Gier ja sehen. Man muss es ja völlig durchdringen. Und es muss einem peinlich sein und es muss einen anwidern, dass man so an diesem Kuchen hängt. Ja, jetzt von der Lehre her, nicht von der Küche her, nicht vom Wollen her, natürlich nicht. Aber wir reden ja jetzt hier nicht lecker Kuchen, sondern Dammer. Und da ist es nun mal so, wenn wir das nicht machen, dann ist dieser Kuchen nämlich der Dorn für uns. Dann ist, und wir stehen da nicht in der Küche und haben Sabber im Mund, sondern wir sind dieser Mensch da im Wald mit den offenen Wunden an den Beinen, wo dann das Kussagras schneidet. Und ich möchte das wirklich mal deshalb ganz, ganz anschaulich so erzählen. Ne? Und ich habe das ja auch. Ich bin ja diejenige, die dann in der Küche steht und die Erste ist, die da auf den Kuchen reagiert. Ne? Und nichtsdestotrotz muss ich mir ja auch immer wieder das dann sagen. Das ist also als Nonne, die nach Erleuchtung strebt. Ja, wir sind immer noch in der Phase, wo man sich noch das sehr, sehr bewusst machen muss, ne? Dass es so eigentlich nicht geht. Das ist jetzt nur ein Beispiel, dass man sieht es und es geht dann auch möglicherweise durch die anderen Sinne durch. Da könnte man noch andere Beispiele geben. Ihr könnt ja vielleicht auch nachher von euch was zum Besten geben, woran ihr das erkennt. Weil wir müssen es erkennen, dass wir da gefangen sind. Woran ihr das erkennt, wo eure Fallstricke sind. Und dann kann man natürlich hier dieses Beispiel, jedes Tier, der kommt dann mit diesem Gleichnis von den Tieren, die man einfängt und bindet. Dieser Mann, der die 6 Tiere bindet. Das heißt, erst eine Schlange und das ist, warum die jetzt hier warum der jetzt in den Fußnoten äh, sagt er, dass die gleichzusetzen sind eben mit den Sinnen. Die Schlange wäre dann also mit dem Auge gleichzusetzen. Kann man ja irgendwie versuchen herzuleiten. Der Alligator, das geht da gar nicht um einen Alligator, sondern um ein Wasserwesen. Alligator passt insofern, man könnte aber auch einen Biber nehmen, halt ein Wasserwesen, was im Wasser lebt, aber auch an Land leben kann. Ne? Sonst würde ja das Gleichnis irgendwie hinken. Vogel ist eigentlich Geflügel, dann da geht es, sagt er, um den Geruch, den wir als Luft einziehen, und der Hund für die Geschmäcklichkeit zieht zum Dorfe wegen der Abfälle. Also seine Herleitung, warum der Buddha diese Tiere gewählt hat, ist mir nicht ganz einleuchtend, also von den Fußnoten her. Aber dass die Tiere eben diese Sinne darstellen und dass dann ein jedes Tier in seinen Bereich will, und dann stellt man sich das halt so vor, die sind alle, jedes Tier ist an einem Strick und in der Mitte sind die alle ganz feste zusammengebunden. Und dann zieht halt irgendwie die Schlange nach da zum Termiten, der Vogel nach da oben, der Alligator zum Wasser, und immer werden alle mitgerissen. Jetzt stellen wir uns mal vor, die wären gleich stark. Ne? Der Vogel hebt die alle in die Luft und dann kommt aber der Hund und zieht die alle ins Dorf. Und die erschöpfen sich dann und dann, anstatt sich zu beruhigen, dass man dann, also man denkt ja, ich habe schon was getan, ich habe es schon gebunden, aber anstatt sich zu erschöpfen, zieht es dann dahin, wo das stärkste Tier hin will. Das heißt, wo man am wenigsten Achtsamkeit hat, beziehungsweise wo man die stärkste Bindung zu hat. Also bei mir zum Beispiel zum Kuchen. Und es wäre dann in die Küche oder so. Ne? Und das, da hat man also schon, so wie das Beispiel hier ist, hat man schon angefangen. Man will ja schon was tun. Aber es funktioniert eben noch nicht. Es ist nicht weise. Es ist nicht richtig gemacht. Das hat also nicht die erlösende Wirkung, so dass die aufgestiegenen bösen, unheilsamen Dinge restlos aufgelöst werden. Wenn man aber diese Tiere zusammenbindet und einen Pfahl, pam, in der Mitte, richtig festen, einen betonierten, tief verankerten Pfahl, und dann die Tiere da dranbindet an diesen Pfahl, dann haben sie keine Chance mehr. Dann zerrt zwar jedes in seine Richtung, aber schlussendlich ermüden sie dann alle und es bleibt ihnen überhaupt nichts übrig, als sich da hinzulegen. Also was jetzt wieder im aktuellen Leben bedeuten würde. Es gibt hier so viel guten Kuchen, dass irgendwann kann ich sagen, boah, heute brauche ich keinen mehr. Dann ist der Geschmack beruhigt. Das Auge sieht Pflaumenkuchen und denkt, oh ja, muss ich nicht. Und das kann man natürlich durch diese Achtsamkeit auch herbeiführen. Also das ist nicht nur so, dass man müde wird durch das genug Sehen, aber es hat natürlich schon den Effekt auch. Ne? Man muss diese Sachen, seine ganzen Schlechtigkeiten, diese ganzen unangenehmen, unheilsamen, üblen Sachen, die man so hat, ne? Dass man immer wieder denkt, boah, was ist das für ein Idiot oder solche Sachen, hat man ja. Ne? Diese ganzen Schlechtigkeiten, die muss man immer wieder sehen, muss man immer wieder mit der Nase draufgestoßen werden, bis man müde wird davon, bis man es nicht mehr haben kann, bis man es nicht mehr brauchen kann. Und so lange brauchen wir diesen Pfeiler in der Mitte, der uns bindet. Diese Achtsamkeit auf den Körper. Und das ist eben alles das, was in dem anderen Sutta auch erwähnt ist. Also da ist nicht nur, ich sitze jetzt da und bin achtsam auf den Körper, so platsch, ne? So, weiß ich nicht mehr. Da gehört eben auch noch sehr viel mehr Detail und ich hoffe, dass wir an den nächsten Samstagen auch noch sehr viel tiefer in dieses Detail gehen können. Was das bedeutet. Also hier sagt er ja im Majjhima Nikaya Nummer 10, die Grundlagen der Achtsamkeit, heißt es, was sind die vier Grundlagen der Achtsamkeit? Die Bhikkhusta verweilt ein Bhikkhu, indem er den Körper als einen Körper betrachtet, eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Und dann Betrachtung des Körpers, Atemachtsamkeit, das ist dann so wie das Anapanasati Sutta. Im Satipatthana Sutta. Das ist ein Ding. Also. Da achtet man auf den Atem. Man weiß, man atmet kurz, man atmet lang und man erlebt den Atemkörper. Und man erlebt, man übt, dass man die Gestaltungen des Körpers, dass sich die beruhigen. Das heißt, der Atem beruhigt sich. Der Herzschlag beruhigt sich. Das Denkorgan oder die anderen Sachen, die beruhigen sich. Dann die vier Körperstellungen, habe ich schon gesagt. Stehen, gehen, sitzen, liegen. Dann auch solche Sachen, wie dass man eben isst, trinkt, kaut, auf die Toilette geht und solche Sachen. Dann die Nichtschönheit der Körperteile. Die Elemente. Siehst du, und das habe ich vorher vergessen, die Leichenfeldbetrachtung. Das sind die Dinge, wie wir den Körper betrachten können, wie wir auf den Körper, wie wir diesen Pfeiler, der hier angesprochen ist, in dem Sutta aus dem Samyutta Nikaya, wie wir diesen Pfeiler eben benutzen können. Und da ist auch klar, da ist für jeden was dabei. Die einen brauchen dann sowas wie eine Leichenfeldbetrachtung und müssen sich Leichen angucken wollen Autopsie und sowas sehen. Andere gucken einfach den Atem an, das Heben und das Senken des Körpers, und das ist genug. Andere gehen über die Elemente und wissen so ihren eigenen Körper. Das sind Übungen, die für jeden Menschen auch was haben, was dieser Mensch dann eben braucht. Also manche Menschen, der Ajahn Lumpur Plean hat das auch erzählt, ne? Der war so einer, der wollte auch die Leichen angucken und so. Und da wie die Leichenbetrachtung machen. Ich habe ein paar Leichen gesehen und habe gedacht, ja. Fand ich jetzt, ja, weiß ich nicht. Ne? Also bei mir zum Beispiel habe ich den Eindruck, dass die Atembetrachtung sehr viel effektiver wirkt. Und so ist, denke ich, für jeden auch was dabei zu finden. Also manchmal ist auch, wenn man da, also für mich zum Beispiel diese Atembetrachtung, wenn dann plötzlich der ganze Körper spürbar wird durch diesen Atem und man sich seines Körpers bewusst ist und rausgehen kann damit, quasi sich selbst im Verhältnis zur Welt wahrnehmen kann. Das kann auch ähnlich funktionieren über die Elemente, wenn man sich vorstellt, über das Erdelement zum Beispiel, woff, da zu sitzen, wie ein Gründen oder so. Und dann kann man auch diese Größe und Unerschütterlichkeit erfahren. Also für jeden Menschen, denke ich, gibt es da was, wo man was findet, wie man am besten diese Sinne auch gebändigt kriegt. Und das hatten wir ja im Maharahul Ovada Sutta kürzlich, haben wir das durchgesprochen, und da haben wir das ja auch schon festgestellt. Ne? Die Sachen, die sind auch wichtig zu bestimmten Zeiten. Manchmal ist man irgendwie von Lust überwältigt, dann ist es gut, wenn man dann Leichenbetrachtung oder Unreinheit des Körpers oder sowas. Was jetzt für uns Ordinierte. Für euch, ihr könnt dann irgendwie das ausleben oder so, wenn ihr wollt. Aber für die, die es nicht ausleben dürfen oder wollen, und da steigt dann Lust auf, ist dann natürlich so eine Betrachtung von der Unreinheit des Körpers. Und meistens ist nicht der äußere Körper, sondern der eigene Körper immer erstmal gemeint. Ne? Also wir sollen uns dann gar nicht vorstellen, wie eklig jetzt in unserem Fall die Männer wären oder so, oder im Fall der Männer, wie eklig die Frauen wären, sondern einfach bei uns selbst feststellen, ja, wertfrei und neutral sehen, also diese Leber ist jetzt nicht so der Hit, ne? Also die ist einfach, da interessiert sie wahrscheinlich keiner für. Ne? Und dann das einfach auch klar erkennen. Da muss man gar nicht so rein und sagen, das ist Ekel. Das reicht, wenn man das wertfrei und neutral so sieht, wie es ist. Eine Leber als eine Leber. Einen vollen Magen als einen vollen Magen zum Beispiel. Ne? Da vergeht einem dann schon die Lust. Da braucht man sich gar nicht Ekel vorstellen. Ne? Aber das ist nur so am Rande. Und darum geht es, dass eben einem das vergeht. Nicht, dass man irgendwas als ekelig und fies oder sogar schlecht macht noch, weil es dann einem so gut gelungen ist, dass man das Ekelige gesehen hat oder so. Ne? Darum geht es nicht. Das soll ja sich auch nicht ins Gegenteil verkehren, ne? Sondern es soll weder die Anziehung haben, noch die Ablehnung. Einfach wertfrei und neutral. Ja, dieser Pfeiler, dieser Pfosten ist gemeint und deswegen ist auch diese Übersetzung, hier heißt es Grundlagen der Achtsamkeit, aber irgendeiner hat es auch mal mit Pfeiler der Achtsamkeit übersetzt. Und das ist nicht verkehrt, das sagt der Buddha ja hier. Das ist ein Pfeiler für uns, der uns bindet, der uns hilft. Ich glaube aber, ich habe jetzt da gerade genug geredet und würde gerne von euch Input haben, zum Beispiel andere Beispiele, wie diese Tiere in euch, ne, man sagt das ja auch bei sogar in unserem Sprachgebrauch, da werde ich zum Tier, ne? Wenn ich Kuchen sehe, da werde ich zum Tier, zum Beispiel. Nein, werde ich jetzt auch schon nicht mehr. Früher wäre ich da plötzlich immer die Erste in der Reihe gewesen. Jetzt bin ich es durch Seniorität. Naja, so eine andere Geschichte. Aber ja, man muss dann nicht mehr zum Tier werden. Ja, ihr seid dran. Oder müsst ihr auch keine Geschichten erzählen von euch, sondern könnt auch was anderes dazu sagen, was euch dazu eingefallen ist, weil ihr habt das ja eigentlich schon gelesen, ne? Alle. Ja?
Eine Frage. Ja. Essen Beispiel mit deinem Kuchen. ist da die Meinung, dass man in der Meditation diesen Pfeiler übt und ich sage jetzt mal, wenn ich am Rotieren bin, muss noch Sachen erledigen, kriege ich das in der Regel nicht so gut hin mit der Achtsamkeit auf den Körper. Unterstützt mich das dann, wenn ich dann weil ich es in der Meditation geübt habe, wenn ich dann in so eine Situation komme, wo ich der kommt, oder ist da eher die Meinung, dass man lernt, auch bei den alltäglichen Verrichtungen und auch wenn es hektisch zu und her geht, dass man eben die Achtsamkeit auf den Körper eigentlich 24 Stunden, sage ich jetzt mal, beibehalten kann?
Beides. Also man trainiert es erst in der Meditation und übt die Achtsamkeit auf den Körper und weiß dann, das ist mein Körper, das ist der Atem, ich werde vergehen, hier bin ich gerade dabei, meinen Arm zu beugen und zu strecken, hier bewegen sich meine Lippen, da gucke ich, da spüre ich meine Augen, da ist was auch immer, ich spüre, wie ich sitze. Das kann man in der Meditation üben erstmal und dann, wenn es etwas funktioniert, dann fängt es auch an, etwas besser im Alltag sichtbar zu werden. Das kann man aber als normaler Mensch nicht, weil man da immer überwältigt ist von den Dingen. Und da muss man eben, was ich vorher schon auch gesagt habe, Mittel und Wege finden, wie man dann damit umgeht. Also die einen eben im Fall von Kuchen sagen, ja, wenn ich da so eine Lust jetzt drauf habe, dann versage ich mir den. Andere, wo ich zuerst zuneige, machen, ziehen sich dann selber ins Lächerliche, indem man das, was da ist, noch vergrößert. Oder man findet Mittel und Wege, sich wirklich ganz klar zu machen, hier ist dieses Tier in mir. Später, wenn man mal nicht nur Stromeingetretener, nicht nur einmal Wiederkehrer geworden ist, sondern auch vielleicht sogar nie mehr Wiederkehrer, dann sollte das auch möglich sein. Da kann ich nicht aus Erfahrung sprechen, aber dann sollte das, wie man das hier liest, möglich sein, auch 24 Stunden lang am Tag das so zu können. Der Buddha konnte das als Arahant und die viele von den Arahants, die konnten das. Die waren immer klar bewusst. Wir eben nicht, wir üben ja noch. Ne? Was aber wichtig ist, dass man beides niemals vernachlässigt. Dass man weiß, ich habe die Neigung, die Achtsamkeit im Alltag völlig zu verlieren. Und dann weiß man eben, da muss ich mich mehr hinsetzen. Dann muss ich eben diese verdammte doofe Achtsamkeitsübung machen. Auch wenn man es nicht will. Auch wenn man viel lieber irgendwie Dana machen möchte und den da im Bliss, in der Verzückung sitzen möchte. Aber nein, man muss sich mit seinen unangenehmen Dingen auseinandersetzen. Man muss die sehen. Man muss hingucken. Da hilft einem Bliss nämlich nichts bei der Überwindung im Alltag. Also wenn man dann den Kuchen da im Alltag sieht, da wird die Verzückung höchstens noch größer. Deswegen Achtsamkeit üben, wann immer möglich, wann immer man dran denkt.
Ja. Hilft einem der Bliss, wie du es nennst, nicht, jetzt wenn ich da vor dem Zwetschgenkuchen stehe, ich weiß, der war toll, und denke, ja, hier ist Zwetschgenkuchen, aber die Vertiefung, die war so toll, da reizt mich das eigentlich gar nicht mehr. Also ich spreche auch nicht aus Erfahrung, weil ich komme auch nicht in die Jhanas. Nicht, dass man das jetzt falsch versteht, aber das ist so meine Hoffnung. Also wenn man wirklich in die Jhanas reinkommt, dass man dann sagt, das
reizt. Also das mich würde auf jeden Fall funktionieren, wenn du ja, die wirken ja etwas nach, Jhanas, aber auch eben nicht ewig. Wenn du nicht die Achtsamkeit geübt hast, also man sagt eigentlich, dass so die Vertiefung oder die Verzückung aus der Vertiefung, die hält ein bisschen an. Aber eigentlich geht man rein, ist drin und geht raus und man ist derselbe Idiot wie vorher. Das heißt, man hat die Gier noch. Die, an der hat sich nichts geändert durch ein Jhana oder auch nicht durch die Verzückung. Man kann vielleicht einen Moment lang besser damit umgehen. Aber wenn man da nicht achtsam ist, dann kann es einem auch da passieren, dass man plötzlich dann so hochkonzentriert und trickreich wird, dass man dann Mittel und Wege findet, die allermeisten Stücke Kuchen zu kriegen und da irgendwie eine ganz tolle Rechtfertigung für zu haben. Also, aber natürlich, im günstigsten Fall kann das auch eintreten, was du gesagt hast. Dass man so viel Zurückhaltung hat in sich selbst, ohne Achtsamkeit. Wobei das ja nicht zwangsläufig das Jhana ist, sondern die Zurückhaltung, die man entwickelt. Ja.
Ja. Also ich höre immer wieder, oder ich lese es auch immer wieder, dieses, und du hast es jetzt auch ein paar Mal gesagt, dieses, und dann muss man Achtsamkeit üben. Und dann kann man dies und jenes anwenden, man kann dieses Leid sich mehr anschauen oder wie auch immer. Man kann es grobstofflich und feinstofflich machen. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass man es auch mit Neugier, also dass man den Pflock, sagen wir mal, mit Neugier einhauen kann. Insofern, dass man, also da rede ich jetzt mal von mir, dass ich da große Lust auch empfinde daran, zu schauen, wie ist das denn jetzt im Alltag, was ich da geübt habe in der Meditation, und mit der, so einer lustvollen Neugier auch dran, ich schaue mal, wie ist das denn, jetzt erkenne ich gerade, ich erinnere mich daran, wie was ich bei der Meditation, und ich wende es damit an, indem ich mich erinnere und gehe dann ganz neu dran und versuche, das wertfrei zu betrachten. Und das ist spannend, finde ich. Also statt mal, dass das auch ein Aspekt ist, wie man dran gehen kann, mit großer Freude auch. Und
ja.
Mit großer Neugier auch, hey, wie ist denn das? Ach, das ist ja toll. Das kann
ja
man anwenden. So.
Das stimmt. Das ist, man muss nicht so da sitzen und sich alles verkneifen. Der Weg kann durch Freude über Neugier gehen. Man muss natürlich das auch dann irgendwann hinter sich lassen, wenn man genug gesehen hat. Aber der Ananda, ich weiß jetzt leider wieder nicht, in welchem Sutta es steht, aber der Ananda hat gesagt, man muss das Wollen haben, zum Beispiel erleuchtet zu werden. Denn wenn man das nicht hat, dann interessiert man sich nicht dafür. Wenn man sich nicht interessiert, dann setzt man sich nicht hin und meditiert. Und wenn man sich nicht hinsetzt und nicht meditiert, dann wird man nicht erleuchtet. Das heißt, man muss schon geschickte Mittel anwenden, um sich auch dabei zu halten.
Man muss wollen. So, haut ziehen.
Ja. Also, und das ist in dem Moment ein geschicktes Mittel. Das ist sicher nicht für jeden richtig. Aber für viele Westler auf jeden Fall.
Ja, genau.
Für viele Asiaten eher nicht. Manchmal. weil die von Natur aus sehr viel spielerischer und legerer, sage ich mal, mit diesen Dingen umgehen. Die müssen sich sehr viel mehr disziplinieren, während wir uns eher entspannen und freudvoll im Herzen, bereit und offen und freudvoll machen müssen, ne? Ja, also da spricht überhaupt nichts dagegen, das so zu tun.
Also ich finde es jetzt nicht verwerflich, wenn dir irgendwas schmeckt. Ja? Mhm. Also der Körper muss ja irgendwie erhalten werden und ich sehe jetzt da keinen Sinn drin oder eine besonders tolle Übung, wenn ich mir jetzt was... Wenn dir jetzt was operiert wird, was überhaupt nicht schmeckt und dass du einfach am Leben bleibst, sag ich mal, ja? Also du isst es und die das kocht, die bemüht sich und es schmeckt dir auch noch. Und Gier, finde ich, fängt dann an, wenn du sagst, also das eine Stück Kuchen, was du halt jetzt besonders gerne magst, ist gut, das nehme ich einfach auch, es ist mir operiert. Und Gier wird jetzt bei mir anfangen, wenn ich sage, noch ein Stück und noch ein Stück. Oder wenn alle satt sind und dann gehst du noch in die Küche raus und sagst, oh, das war jetzt da, das schnappe ich mir jetzt nochmal. Das wäre jetzt für mich, wo ich sage, naja, also das ist jetzt nicht so toll, da ist sie wirklich noch gefangen.
Ja, also ich würde zumindest bei Ordinierten früher anfangen, früher einsetzen mit der Definition, was Gier ist. Weil das hat ja eine ganz, ganz weite Bandbreite. Das ist ja, das geht ja vom kleinsten Wollen, dass man denkt, oh, hoffentlich macht die Anvita morgen wieder Brot. Nur der Gedanke, hoffentlich, bis zum so gierig sein, dass man jemanden da wie beim Schlussverkauf mit den Ellbogen aus dem Weg boxt, damit man da die letzte billige Unterhose kriegt oder so. Ne? Kleinen Moment. Also für zumindest für uns Ordinierte würde ich das sehr viel früher ansetzen, da mit der Gier oder wann Gier und Ablehnung anfangen. Und ich möchte das auch noch unterlegen mit eigener Erfahrung. Und zwar war ich ja in Thailand und ich bin kein, also ich habe da Essen gekriegt. Es war mir immer zu scharf und es hat eigentlich von daher nie geschmeckt. Also es war nie irgendwas. Also ich habe 10 Jahre lang, sagen wir mal, Essen gegessen, wo ich eigentlich dachte, ja, und klar, man kann das essen und ich habe sogar irgendwann ein Gefühl dafür entwickelt, ne? So nach so 5 Jahren oder so, hat sich da sowas entwickelt, dass ich dachte, ach, das ist aber doch nicht schlecht, ne? Dann haben sich die Geschmacksnerven irgendwie umgestellt. Und dann kam ich hierher und es gab wieder deutsches Essen und ich konnte ja am Anfang, musste ich ja den Segen so geben, fast noch übertrieben, ich übertreibe in jeder Hinsicht, aber um es zu veranschaulichen, ne? Weil mir das Wasser so im Mund zusammenlief, dass ich ja kaum irgendwie, ja, also da war also noch so viel Gier, zumindest mal körperlich, ne? Ich konnte zwar auch sagen, gut, ich nehme nur so viel, wie ich brauche und ich habe, glaube ich, in den 5 Monaten nur 2 oder 3 Mal mehr, nee, schon vielleicht 5 Mal, mehr in die Schale genommen, als ich aufessen konnte. Aber normalerweise weiß ich ungefähr, was ich essen kann und dann nehme ich auch nicht mehr als das. Das heißt, da so mich zusammenreißen, dass die Gier mich überhand nimmt und ich dann nochmal gehe und nochmal gehe. Das geht schon. Aber trotzdem, die ist die Gier, die ist drin im Geist, ne? Auch wenn ich mich zusammenreißen kann.
Naja, das muss ich doch irgendwie, das muss ich doch anders erfüllen. Weißt du, ich muss doch von irgendwas gesättigt sein und dann kann ich sie loslassen. So.
Genau.
Bei mir. Mhm. Dann
ja.
Das funktioniert es nicht. Und dann kann da passieren, was will, dann interessiert mich das ganz einfach nicht. So abgehakt, sag ich jetzt.
Ja. Ja. Das ist schon klar, so muss das laufen. Also man muss wirklich eine Sache, das heißt es ja auch, enttäuscht von ihr werden, also im Sinne von, dass man eben Kuchen nicht mehr so toll findet und dass man sich dann davon lösen kann. Wir erleben das ja, wenn wir irgendwie frisch verliebt sind zum Beispiel, auch ganz oft, dass man da, boah, ist der toll, ist die toll. Und dann nach einer Zeit ist man vielleicht zusammengekommen und dann merkt man, ja gut, so toll. So toll ist es ja nur auch wieder nicht. Ne? Dann kommt die Enttäuschung. Und dann irgendwann kommt Nibida. Ne? Dann möchte man es gar nicht mehr unbedingt. Und dann irgendwann kommt Munchitu Kamyata. Da sucht man einen Ausweg. Da möchte man sich dann trennen oder so, ne? Von den Dingen. Und das ist jetzt der Weg, den man mit allen Dingen, mit auch dem kleinsten Ding eigentlich beschreitet. So, aber die Christa hatte sich schon ganz, ganz lange gemeldet.
Das sind jetzt eigentlich zwei Dinge, die ich kurz einfach nur erwähnen
ja,
möchte.
Bitte.
Also das eine ist eine Frage, das andere ist einfach eine Feststellung meines Erachtens. Zu diesem Thema Gier.
Mhm.
Zu diesen Dingen, das eben deklariert. Ich bin der Meinung, wenn man vom Kopf, wenn es zur Zwanghaftigkeit führt, dass man, wenn man sagt, ich bin gierig, vielleicht nur im Moment ein Genuss, das muss ja nicht gleich Gier sein, man kann es ja kontrollieren. Und da überlappen zum nächsten Thema, zu sagen, man kann die Erleuchtung oder die Gier, das Loslassen der Gier, Hassverblendung, was auch immer, nur mit Meditation erreichen, bin ich auch der Meinung, es kann vielleicht auch, wenn man jetzt nicht unbedingt in der Lage ist, zu meditieren, einfach Konzentration, Kontemplation auf das eigene Verhalten.
Konzentration ist ja Meditation.
Meditation, also ich meine das jetzt so, das heißt, wenn ich jetzt meditiere und mich auf ein Thema fokussiere, Samatha zum Beispiel, ja, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass ich, während ich jetzt diesen Drang habe, ich stehe jetzt an einem Buffet und weiß, ich möchte jetzt gehe mir jetzt so einen Kuchen aus. Ich habe jetzt Lust auf ein Stück Kuchen. Gut, dann esse ich das. Ich hätte jetzt noch mal Lust auf zwei oder drei. Und sage, nein, das ist nicht notwendig. Das ist ja aber im Moment keine Meditation, sondern es ist einfach ein meines Erachtens ein Denkprozess der Verhaltensweise zu Ende.
Ja, aber du hast damit noch nicht die Gier erlöscht. Du bist dadurch, du kannst es kontemplieren, du kannst es sehen, du hast aber damit noch nicht deine Gier überwunden.
In dem Moment, wo ich in der Lage bin, das zweite Stück nicht zu nehmen, habe ich sie dann nicht überwunden?
Nee, momentär ja, aber nicht komplett. Du bist dadurch.
Oder was ist dein Lernprozess? Das heißt, wenn das nächste Mal wieder diese Erscheinung auftritt, kann ich ja wieder nein sagen.
Ja, dann bist du ordentlich, wie sagt man, zurückhaltend. Da kannst du dich gut zurücknehmen. Aber du hast deine Gier überhaupt nicht überwunden. Da hast du wahrscheinlich noch gar nicht mit angefangen. Oder vielleicht hast du mit angefangen. Aber das Gier überwinden, das geht nur, durch wirklich ganz genau hingucken. Und es geht, das ist ein ganz feines Sezieren. Also man sieht ja am Anfang gar nicht, wie tief verwurzelt diese Gier, Hass und Verblendung sind. Man sieht ja am Anfang erstmal nur, ja, ich habe jetzt das zweite Stück Kuchen nicht gegessen. Und dann macht man mal einen Retreat und sieht dann plötzlich, boah, was ist da noch an Gier da? Und dann fängt man dann also an zu arbeiten und zu meditieren und dann denkt man, komm, macht man einen Retreat und dann denkt man, jetzt habe ich es aber überwunden.
Bis zum nächsten Mal.
Ganz genau. Und dann sieht man, jedes Mal werden die feiner und gehen tiefer. Die werden haarfein. Die Verwurzelungen, wie weit Gier reichen kann, das ist für uns ganz schwer vorstellbar. Was da alles noch Gier ist oder durch Gier ausgelöst wird, das können wir uns so gar nicht ermessen. Weil wir immer nur das sehen können, was wir sehen können. Ja.
Ich finde, es ist ganz hilfreich, wenn man für sich selber feststellt, dass das Sinn und Vergnügen, wenn man das jetzt mal so nennen will, dass es eine Abhängigkeit darstellt und dass die Abhängigkeit grundlegend nie zu befriedigen ist. Das, was nach außen geht. Und dann muss ich das halt ersetzen durch die Qualität von der Meditation, so wie die Christa auch sagt. Ja, dass ich wirklich einfach nur mal ganz simpel durch die Atembetrachtung, wenn ich da ganz fein drauf bin und mich daran erinnere, sogar im Alltag kann ich mich ans Atmen erinnern, weil da atme ich, ja. Und dann die Aufmerksamkeit, sich das merken, das ist ja auch ein schönes Wort, ich merke mir, dass ich da drauf bin, auf dem Atem. Sobald ich wirklich da drauf bin, kann ich nicht mehr im anderen so verfangen sein wie sonst, wenn ich nach außen gerichtet bin. Und das ist, glaube ich, der Trick an dem Ganzen. Und je öfter ich das mache, desto eher kriege ich da einen Abstand zu dem, was einen da in diesem Sinnennetz immer so gefangen hält. Und das heißt ja noch lange nicht, dass das dann dauernd geht. Und dann gibt es natürlich gewisse Dinge, die einen mehr binden. Das ist logisch. Ja, und wahrscheinlich ist die Sexualität die intensivste Energie. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich nur ganz wenige Leute, die damit sich nicht auseinandersetzen. Und ja, dann, also die stärkste Kuh, da gibt es auch so eine Lehre, die stärkste Kuh, die wird aus dem Stall rennen. Das ist dann auch das Symbol für das. Und klar, das holt einen vielleicht dann mal wieder ein und da muss man halt da wieder hingucken. Das Schlimmste ist aber, dass man sich dann verurteilt, wenn es halt nicht klappt hat. Ja? Man muss einfach dann wieder Versöhnung mit sich selber und auch Entsagung, das sind ganz wichtige Qualitäten. Entsagung dem Kuchenstückle. Und wenn ich das einmal stehen lassen habe, dann habe ich dem Ding wirklich dagegen gesagt, gesprochen, wie das so schön da drin heißt. Und in dem Moment habe ich diese tierische Ebene, sage ich jetzt, diese Dinge, die da ziehen, gebändigt, gezügelt. Das ist auch schön, wie auf dem Pferd, wenn man gezügelt hat. Und da muss man einfach auch spielen damit und nicht hier da so einen Affenzirkus machen. Aber die kleinsten Sachen, einfach nur mit den kleinsten Sachen immer wieder spielen, dann kann man zum Tiger irgendwann mal kommen. Und das Entscheidende ist einfach, dass man wirklich merkt, wie abhängig ich früher in diesen Dingen war, und die waren nie wirklich befriedigend. Im Gegenteil, es schafft eine Gewohnheit, immer mehr davon haben zu wollen. Und merkt gar nicht, dass es eine Täuschung ist. Und da muss man eben die Enttäuschung von diesen ganzen Dingen wirklich sehen, damit man die Qualität unterscheidet. Dass es da nicht drin ist, da ist es nicht zu finden. Und wenn man das sieht, dann kann man das auch viel entspannter sehen. Ja, ein Schwäschkadatschi. Und wenn man wirklich auch dann diese Zärtlichkeit des Atems, die kann man sich wirklich kultivieren. Und das ist unwahrscheinlich viel wert. Und das hat ja jeder hier, da bin ich mir sicher. Da braucht man nicht von Jhanas und sonst was reden. Wenn ich da wirklich reingehe, sobald ich das spüre, bin ich da, wo ich den Abstand habe zum Svetskadachi. Fendi. Und das sind die zwei Ebenen. Das geht halt entweder in den Körper, darum ist das ja auch so schön formuliert, mit einer Bezeichnung für die auf den Körper gerichtete Achtsamkeit. Ja? Also, und das hilft. So, dass ich immer wieder ein bisschen hin und her pendel. Und das kann auch jeder, das macht es vielleicht auch lieber als auch lieber. Okay. Wenn es nur, das ist ja nie die Frage, wie lange, das ist ja auch eine Falle. Diese Zeitschiene, das ist Frustrationshammer. Das ist nur dieser eine Moment, wo du es spürst, und dann kommt der nächste. Mehr braucht es gar nicht.
Die Inge wollte was sagen.
Ja, also ich finde es sehr, sehr schwierig im Alltag, dieses bei mir bleiben, wenn du im Kontakt bist eben mit einer Person. Ja? Mhm. Also du bist, also ich hab das jetzt heute mal kurz zum Erklären. Ich habe jetzt heute eine nette Frau kennengelernt, wo ich die nächste Zeit auf den Hund aufpasse. Also war so ein Kennenlerntermin mit der Frau, mit dem Hund und so weiter. Und Schnabel, 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 ja. Und die ist an und für sich ein ruhiger Typ, merkt man, habe ich sofort gespürt, umgekehrt auch. Und trotzdem waren wir beide am Schnacken und am Machen und am Tun. Und wo ich mir dachte, das ist irre, wie willst du da wirklich bei dir sein und auf den Atem achten und so weiter, das funktioniert nicht wirklich.
Ja, das ist ja auch verständlich, weil da sind ja die Sinne voll aktiv.
Ja, ja, aber also ich meine,
da muss man einfach das auch anerkennen. Sobald ich mit dir jetzt rede, ja, ist das Hören dabei, ist das Denken dabei, und das ist in Ordnung. Dennoch kann man langsamer vielleicht reden und vielleicht auch ja, so im Hintergrund diese innere Körperfühlung ein bisschen üben. Aber es ist natürlich schon, wenn die Sinne aktiv sind, sind sie aktiv. Und das ist in Ordnung.
Man muss nicht immer auf den Atem achtsam sein. Also es gibt ja eben da auch, was immer gut funktioniert, für mich ist zum Beispiel beim Reden, auf die Lippen. Da kann man gut achtsam sein auf die Lippen. Oder auf das Hören, obwohl das ist schwierig, weil wenn man sich da wirklich fokussiert, dann versteht man gar nicht mehr, was die andere Person sagt. Aber es muss nicht immer der Atem sein, auf den man achtsam ist. Wenn da irgendwas anderes dominanter ist und leichter zugänglich, dann ist es auch gut, da achtsam zu sein. Und du kannst auch achtsam sein, auf was die andere Person sagt, oder achtsam sein auf was du siehst. Also wenn man lernt, auf das Sehen achtsam zu sein, da hat man, oder auf das Hören, achtsam zu sein. Da ist man, kann man ganz viel, ganz leicht achtsam sein, weil zu hören gibt es immer was. Wenn man die Augen hat, sieht man immer was. Die Rahel wollte auch noch was sagen.
Ja, zu dem, was der Albert vorhin gesagt hat, ich vermute, wenn ich jetzt gerade gierig auf was bin und ich konzentriere mich jetzt auf den Atem, das ist schon richtig, wenn ich mich wirklich, wirklich konzentriere, kann ich die Gier nicht spüren. Aber ich glaube nicht, dass ich die Gier damit auflöse. Und wenn Körperachtsamkeit kann auch sein, das habe ich bei einer Body gelernt, dass wenn mich jetzt irgendeine Emotion packt, ob jetzt Gier oder was auch immer, dass ich im Körper schaue, wo spüre ich jetzt das körperlich, weil alles hat ja im Körper einen Niederschlag. Und wenn man da hinspürt, dann und das einfach sein lässt, also nicht versucht wegzudrücken, oder sondern einfach, aha, hier spüre ich, so fühlt es sich an, dann löst sich's auf. Und ich glaube, dann hat sich's tatsächlich verringert.
Das ist ja zum Beispiel der Grund, warum Lehrer wie Ajahn Thong oder Mahasi Sayadaw lehren, Dinge zu benennen. Zum Beispiel zu sagen, denken, wenn man denkt, oder fühlen, wenn man fühlt. Weil die Konzentration auf irgendetwas hilft. Also wenn du zum Beispiel wirklich deinen Geist auf einen Punkt im Körper lenkst, du suchst ja, wo schlägt sich das jetzt nieder. Und leichter ist es zu sagen, wenn da ein Gefühl ist und du sagst fühlen, dann ist da was in deinem, dein Geist ist beschäftigt. Deswegen wirken Mantren, wirken solche Sachen wie sich auf irgendwas fokussieren, deswegen funktioniert das. Als weil der Geist nur ein Ding zu einer Zeit wahrnehmen kann. Das heißt, der kann nur ein Ding auf einmal halten. Wie man es macht, ob man jetzt eben ein Wort sagt, seinen Geist irgendwo hinlenkt oder was anderes versucht, das ist schlussendlich nicht das Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende ist, dass man eine Lösung findet, wie man den Geist von der Emotion zum Beispiel, von der Gier oder von der Wut, wegkriegt. Da kommt es drauf an. Für den einen funktioniert ein Wort, für den anderen funktioniert der Atem, für wieder andere funktioniert den Geist einfach auf was anderes konzentrieren. Wie zum Beispiel, schau mal, wo es ist. Das ist ein ganz einfacher Trick. Aber der funktioniert. Und dadurch, dass du dann deinen Geist eben auch kennenlernst, wie er arbeitet, wann er reagiert, und du dein Herz kennenlernst, wie es fühlt und schlägt und wofür, dann kannst du dann eben auch lernen, viel besser mit den Dingen umzugehen und auch schon zu wissen, was wird mich reizen. Also reizen ist auch zum Beispiel ein Wort, das oft in den Sutten vorkommt, das Reizen und das entreizt sein. Ne? Das reizt einen gar nicht mehr. Ob das jetzt irgendwas Positives oder was Negatives ist. Ne? Aber das lernt man eben nach und nach abzulegen. Und da, wie Albert schon sagt, muss man auch einfach bei der Sache bleiben und Zeit geben und nicht verbissen werden, sondern eigentlich ganz entspannt seine Achtsamkeit eben üben. Mit Konzentration zusammen, denn die beiden funktionieren nur zusammen. Ja,
also ich merke bei mir, wenn ich gierig, also zum Beispiel beim Essen, und dann manchmal habe ich Hunger, dann greife nach, dann merke ich sofort, dass an meine Geier oder so, am Kopf oder so, dass es Vorwärtsschwimmen oder nicht klar, oder manchmal sogar Kopfweh hat, dann muss ich halt nur wieder runterkommen, aber manchmal funktioniert nicht immer, dann haben wir so gemeint, ach, lass das Seite. Erstmal. Das heißt, die Gier stärker als so meine Achtsamkeit. Mhm. Aber wenn ich meine Achtsamkeit zurückkomme, dann geht wieder ein bisschen beruhigt und dann halt geht besser. Mhm. Und zum Beispiel, wenn ich so Ärger habe, dann fühle mein so einen Körper oder so, dass er so viel Kraft oder so viel schlechter, ich meinte, unangenehm oder so.
Mhm, schlechte Energie.
Ja, dann merke ich, dass er nicht gut ist. Aber manchmal, ich kann nicht. Diese Stärke an ich, oder sag mal, Stärke der Achtsamkeit, dann manchmal kann ich auch halten. Aber ich erkenne manchmal, also öfter, dass ich also schlechter komme.
Mhm.
Ja, wenn es mal gut geht, dann ich fühle, dass zum Beispiel, wenn ich meditiere oder so, dann fühle ich besser, aber wenn ich viele gierig oder viele Ärger habe, dann geht mir es schlechter. Also, aber manchmal klappt nicht so gut.
Ja, das funktioniert auch bei Leuten, die schon seit 30 oder mehr Jahren meditieren, geht das genau so. Und das geht für uns alle so, bis wir irgendwann mal vielleicht erahnt werden. Beziehungsweise, ich glaube, wenn man nicht Wiederkehrer ist, hat man das mit Wollen und Ablehnung ja schon so einigermaßen in trockenen Tüchern. Ne? Aber bis dahin, was Albert auch schon gesagt hat, sich verzeihen und einfach weitermachen, ne? Nicht aufgeben, weitermachen, wenn man mal überwältigt worden ist von den Emotionen oder von der Gier oder von dem Ärger. Und es ist auch wichtig, dass diese Sachen passieren und dass du genug Achtsamkeit hast, es zu sehen. Weil das führt dazu, dass du irgendwann denkst, boah, jetzt bin ich schon wieder ärgerlich geworden. Und dann irgendwann, wenn das oft genug passiert ist, dann passiert irgendwas und es fällt weg. Es fällt einfach weg. Und du brauchst dann nicht mehr drauf reagieren. Und das, was du gesagt hast mit dem, oder auch was ja eigentlich ähnlich ist wie das, was die Christa vorher gesagt hat, mit dem, ja, dann kriege ich eben was, dann hole ich mir eben was zu essen. Und das ist eben der Unterschied auch zwischen dem Leben eines Laien und eines ordinierten Menschen. Weil ihr könnt natürlich hingehen und sagen, boah, ich habe so einen Hunger, ich brauche jetzt Kaffee, ich brauche jetzt was zu essen, ich bin total rappelig unterzuckert. Und dann geht man eben hin und holt sich irgendwas zu essen. Wenn das jetzt aber, ja, für uns als Ordinierte geht das eben nicht immer. Das heißt, du hast dann nicht nur mit der Gier zu kämpfen, sondern auch noch mit der Unterzuckerung und mit dem Zittern und mit dem Rappeligsein und mit dem Kopfschmerz, der aufsteigt und mit dem, und du siehst das nicht und brauchst es nicht sehen, weil du ja dann sagst, oh ja, na, esse ich mal einfach was. Ne? Ist ja auch gut, soll ja auch so sein. Aber Ja, das fiel mir gerade ein. Das ist eben doch ein Unterschied. Ne?
Was ist denn, wenn Leute nichts zu essen haben?
Ja.
Werden die achtsam, weil sie keine Nahrung haben?
Das glaube ich nicht. Das
glaub ich auch nicht.
Die wenigsten. Mm-mm. Nee.
Ich glaube, da beschäftigt man sich dann halt viel mit dem Mangel, es nicht haben zu können.
Mhm. Und mit auch, also was ich bei mir zum Beispiel oft feststelle und auch von anderen schon öfters gehört habe, ist, dass dann auch sowas zwischen Selbstmitleid und so stattfindet, ne? So dass man dann, ja, ich hab's jetzt eben nicht oder so, ich kann jetzt eben nicht.
Ich meine, das ist ja dann schon lebensbedrohlich.
Ja, bei uns natürlich nicht, weil wir sind ja trotz allem, auch wenn wir nachmittags nichts essen, sind wir trotz allem wunderbar unterstützt. Ne? Das ist,
wie Christa sagt, die nichts zu essen.
Mhm. Das ist zum Beispiel Afrika oder Jemen. Oder ja. Leute fragen mal, wie gehen die mit dem Thema Hunger um? Das heißt, entwickelt sich ja ein Prozess, dass es gibt keine Gehe mehr, weil es gibt nichts zu essen? Mhm. Oder ist das...
Nein, ich glaube, die Gier ist da, vielleicht die überfallen nicht jeden, der irgendwas zu essen hat, nicht weil die Gier irgendwie überwunden ist, sondern weil vielleicht der Körper und der Geist zu schwach sind einfach, da reagieren zu können. Was wolltest du sagen, Elvia?
Ja, dass der Mensch, wenn es ans Überleben geht, halt auch
ja. Ja.
Also wenn nicht das Bewusstsein da ist und eine gewisse Entwicklung schon da ist, dann geht es eigentlich, dann bahnt sich die Gier auf so eine Art und Weise. Dann,
also es gibt schon, glaube ich, Kulturen, wo auch sich der Mensch zum Guten entwickeln kann. Auch in Notsituationen. Dass plötzlich man in einer Notsituation anfängt zu teilen. Und wenn dann einer irgendwie eine kleine Kleinigkeit hat, anfängt das zu teilen. Aber das kommt halt wirklich auf das Individuum an und auf die Kultur, in der so ein Individuum dann aufgewachsen ist. Ja.
Also du hast morgen eine ganz große Übung, ein ganz großes Übungsfeld mit der Einladung zum Mittagessen.
Ich glaube nicht, dass es Pflaumenkuchen gibt. Weißt du, dass es Pflaumenkuchen gibt, oder was?
Weil auch Annette gut kocht.
Also.
Was hast du zu tun? Ihr seid ihr verrückt.
Ja. Ja, das ist ja... Ja, das führt jetzt zu weit.
Also ich denke halt auch, je mehr man sich mit der Lehre beschäftigt und praktiziert, desto mehr tritt auch Ernüchterung ein, den äußeren Phänomenen gegenüber. Und auch wenn man die Vergänglichkeit, also sich Ja. Das ist eigentlich das, wo es, ja, wo ich denke, das geschieht halt durch die Beschäftigung mit der Lehre, durch gewisse Werkzeuge, die wir dann haben für gewisse Situationen, also die Unterscheidung von heilsam und unheilsam und auch die Mittel dann, das Unheilsame zu stoppen. Und mit der Zeit entwickelt sich ja andere Neigung des Und ja. Nur so kann das es kann nicht überwunden werden durch Ablehnung sozusagen, sondern nur durch Entwicklung.
Ja. Das war und doch ein wunderbares
Schritt.
Ja, Schritt, ganz genau. Das war doch ein wunderbares Schlusswort, oder nicht? Ja, sadu, sadu, sadu.
Sadu, sadu, sadu.